HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und einen schönen Sonntag Ihnen. Was für eine Spätsommerwoche liegt da hinter uns. Warme Tage, milde Abende. Aber morgens kann es auch schon mal Nebelschwaden geben auf den Wiesen. Und zwischendurch kann es auch schnell mal kühl werden. Voller Wehmut ahnen wir, der Herbst ist nicht mehr weit. Zwischen Genuss und Abschied, dieses spezielle Spätsommergefühl, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Außerdem in dieser Sendung patriarchale Macht und Klerikalismus weltweit. Eine Studie des katholischen Hilfswerks Missio beleuchtet den sexuellen Missbrauch von Ordensschwestern durch Priester in den Kirchen des Südens und zieht Konsequenzen für die Projektarbeit. An Gerechtigkeit glauben und danach handeln. Die Black Lives Matter-Bewegung in den USA lässt auch manche evangelikale Christen auf Distanz gehen zu Donald Trump. Und Stück für Stück zurück ins Leben. Die Baustelle von Notre Dame in Paris, anderthalb Jahre nach dem Brand. Seit mehr als 10 Jahren beschäftigt nun schon der Missbrauchsskandal die katholische Kirche. Zahlreiche Fälle von sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen sind seitdem bekannt geworden. Mittlerweile kommen neben den Kirchengemeinden auch andere katholische Organisationen und weitere Opfergruppen in den Blick. Erst kürzlich haben die Ordensgemeinschaften eine Umfrage über Missbrauchsfälle in ihren Reihen veröffentlicht. In dieser Woche hat nun das katholische Hilfswerk Missio eine Studie vorgestellt. Missio ist ja mit Entwicklungsprojekten in den Kirchen des Südens aktiv, in Asien, Afrika und Ozeanien. Und die neue Studie zeigt, sexuelle Gewalt an Ordensfrauen durch Priester ist weltweit ein Problem. Missio will daraus Konsequenzen ziehen für die eigene Projektarbeit.
Das Ausmaß des Missbrauchs an Ordensfrauen in Afrika und Asien ist unklar. Das Thema köchelt schon seit Jahren. Klar ist nun nach einer Umfrage des Werkes Missio, dass 69% der Projektpartner das Thema für wichtig bis sehr wichtig halten. Das Hilfswerk will nun helfen, die Tabuisierung sexueller Gewalt von Priestern zu überwinden. Die Missionswissenschaftlerin Katja Heidemann war am Projekt beteiligt.
Als katholisches Missionswerk, als Hilfswerk im Verbund der katholischen Missionswerke, wir haben ihm gehört 120 derzeit weltweit, sind wir nicht nur nah dran an den Strukturen, in denen Missbrauch geschieht, sondern vor allem auch an den Strukturen, in denen Missbrauch bekämpft wird.
Wie Dienerinnen hätten Priester Ordensfrauen gehalten. Zugleich hätten sich die Opfer kaum wehren können. Wer offen über Ausbeutung, Unterdrückung und sexuelle Übergriffe zu reden versucht habe, musste Vergeltungsmaßnahmen oder Rufschädigung befürchten. Außerdem habe die Kirche Priester bei einer Anzeige nicht bestraft, sondern nur versetzt. Im Bericht ist die Rede von einer Kultur des Schweigens. Als Hauptgrund für die Übergriffe geben die Befragten die hierarchischen Machtstrukturen in der Kirche an. Die Opfer dagegen seien bestimmt von Angst, Scham und Unwissenheit sowie einer kulturell oder religiös bedingten Bereitschaft zur Unterordnung. Das Hilfswerk hatte im Sommer vor einem Jahr Fragebögen an 38 Partner verschickt, die wegen ihrer Zusammenarbeit mit Ordensfrauen ausgewählt wurden. Ziel war nicht eine repräsentative Erhebung, sondern erste Einblicke zu ermöglichen und mehr Informationen zu bekommen zum Verhalten der kirchlichen Einrichtungen am Ort. 101 Fragebögen kamen zurück. Für Missio nach eigenen Angaben eine große Beteiligung. Josephine Beck-Engelberg begleitete Missio als externe Beraterin.
Da war sehr interessant zu sehen, dass die meisten Antworten in die Richtung weisen, dass es vor allen Dingen erstmal geht, diese Opfer moralisch und spirituell zu unterstützen.
Das Hilfswerk unterstützt zurzeit rund 950 Projekte in Afrika, Asien und Ozeanien mit zuletzt fast 50 Millionen Euro im Jahr. Geld, mit dem auch Druck gemacht werden könnte. Nun will Missio eine neue Stelle schaffen für Kontrolle und Koordination. Außerdem will das Werk Kampagnen und Fortbildungen gegen den Missbrauch finanzieren und die Förderrichtlinien überprüfen.
Das katholische Hilfswerk Missio hat den sexuellen Missbrauch von Ordensschwestern durch Priester in den Projekten des Hilfswerks untersucht und will daraus Konsequenzen ziehen für die eigene Projektarbeit. Theo Dierkes fasste die Ergebnisse zusammen. Donald Trump hat seine Wahl zum Präsidenten der USA ja zu einem guten Teil auch den besonders frommen protestantischen Christen zu verdanken, die oft zusammenfassend Evangelikale genannt werden. Sie begreifen sich als besonders bibeltreu und sind strikt gegen Homosexualität und Abtreibung. Sie stehen für eine konservative, weiße Werteordnung. Da ist Donald Trump ihr Held und er hat immer wieder versucht, die Erwartung dieser Wählergruppe zu befeuern. Aber die Black Lives Matter Bewegung und die Proteste gegen den Alltagsrassismus in den USA haben auch so manche frommen Christen zu einem Umdenken bewegt. Zum Beispiel die bekannte schwarze Predigerin Brenda Salter McNeil.
And so clergy from all over the United States were invited to go to Ferguson.
Geistliche aus den ganzen USA kamen nach Ferguson, um zu sehen, was da vor sich ging.
And I needed to see and understand, so did the other clergy people.
Pastor Brenda Salter McNeil erinnert sich noch genau, wie sie 2014 mit einer Konferenz von Kirchenleitern nach Ferguson flog. Sie wollten herausfinden, was nach dem Tod von Michael Brown Tausende von vor allem jungen Leuten auf die Straße trieb, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren, die Geburtsstunde der Black Lives Matter-Bewegung. Damals trafen sie sich mit jungen Aktivistinnen und Aktivisten in einer Kirche.
Sie sagten, wir hassen die Kirche. Wir hassen eure Scheinheiligkeit, eure Mittäterschaft, euer Schweigen, eure Frauenfeindlichkeit. Sie haben es einfach offen ausgesprochen. Sie sagten, wie sie es hassen, wie wir LGBTQ-Mitglieder behandeln. Es sähe für sie aus, als ob wir versuchen, Leute abzuschrecken, anstatt sie mit hineinzunehmen.
Pastor McNeil ist einer der prominentesten Vertreterinnen des Racial Reconciliation Movement, einer Bewegung innerhalb der evangelikalen Kirchen, die Versöhnung zwischen Weißen und Schwarzen voranzutreiben sucht. Seit 30 Jahren predigt sie weltweit auf Konferenzen und in Megakirchen, manchmal vor Zehntausenden von Zuhörern, meistens konservativ und weiß. Um nicht als politisch zu gelten, sprach sie in ihrer Botschaft nie von systemischem Rassismus oder vom Wohlstandsgefälle, von Chancenungleichheit oder höherer Kindersterblichkeit bei afroamerikanischen Müttern. Sie achtete stets sehr genau darauf, dass ihre Argumentation rein auf Bibelauslegung beruht. Rassismus ist demnach ein individuelles Fehlverhalten, das jeder selbst nach seinem eigenen Ermessen mit Gott abmachen muss.
Aber ich habe erkannt, dass das eigene Ermessen nicht reicht. Jedes Mal, wenn jemand ihre Botschaft gehört hat, verstand er, er müsse netter zu Leuten sein oder neue Freunde machen. Irgendetwas, das sich um Beziehungen dreht. Aber es ging nie um die Ebene des ganzen Systems.
Das änderte sich schlagartig nach ihrer Erfahrung mit den jungen Leuten in Ferguson.
Es ist wichtig, das laut auszusprechen. Wir haben eine Generation von jungen Menschen, die uns nicht mehr länger glauben. Sie haben zu viele Lügen erlebt, bei Politikern, Priestern und Eltern. Sie wissen nicht mehr, ob sie der vorangegangenen Generation noch glauben können.
Plötzlich war da eine ganze Generation, die McNeils Authentizität als Christin in Frage stellte und im Grunde mit der Kirche nichts mehr zu tun haben wollte. Die Pastorin fühlte sich angesichts dieser Fundamentalkritik, als habe Gott ihr auf die Schulter getippt und die Augen geöffnet.
Wenn wir diese Generation wiedergewinnen wollen, um zu glauben und Vertrauen in die Kirche, egal welcher Glaubenstradition zu haben, wird es extrem wichtig sein, das, was wir predigen, auch zu tun. Ich habe eingesehen, dass wir nicht länger von Jesus reden können, ohne auch über Gerechtigkeit zu reden. Wir müssen auch unsere Botschaft überprüfen, denn ihre Relevanz ist in Frage gestellt. Weiterhin zu sagen, wir beten um Dinge, ohne auch aktiv zu werden, zerstört unsere Authentizität.
Auf die Frage, was die Kirche ihren Gläubigen in dieser von vielen als sehr gefährlich empfundenen Zeit raten soll, lächelt sie. Sie sieht die Chance eines neuen Aufbruchs aller Gläubigen, für Gerechtigkeit einzustehen und ihre ideologischen Blasen zu verlassen. Rassismus, Polizeigewalt, Einwanderungspolitik, Gesundheitspolitik, all dies müsse im Licht des christlichen Glaubens gesehen werden.
I think that the church, meaning the people of God, the people of faith,
die Kirche, die Gemeinschaft aller, die an Gott glauben, aller Gläubigen, muss ihre Stimme erheben und jede Form von rassistisch und ethnisch spaltender Hassrede verurteilen. Wenn jemand zum Beispiel das Coronavirus China-Virus nennt, dann macht er Menschen mit asiatischem Hintergrund zu Zielen von Angriffen.
Donald Trump hat kürzlich alle staatlichen Programme und Schulungen, die sich mit weißen Privilegien und institutionellem Rassismus auseinandersetzen, für unamerikanisch erklärt und gedroht, deren Finanzierung zu streichen. Bisher konnte er die meisten evangelikalen Christinnen und Christen durch seine Haltung zur Abtreibung für sich gewinnen. Es werde höchste Zeit zu erkennen, dass Christentum nicht auf diesen Punkt reduziert werden könne.
Es gibt das Gleichnis von den neuen Weinschläuchen. Wir sehen gerade neue Weinschläuche, neue Strategien, neue Modelle von Kirche entstehen. Es wird wahrscheinlich anders aussehen, als wir das kennen. Wir werden Gott neue Dinge tun sehen, mit Menschen, die wir vorher noch nie gesehen haben.
An Gerechtigkeit glauben und danach handeln. Die Black Lives Matter-Bewegung in den USA lässt auch manche evangelikale Christen auf Distanz gehen zu Donald Trump, Andreas Roberts berichtete. Die Bilder, als Notre Dame brannte und plötzlich der filigrane Dachreiter in die Flammen stürzte, haben viele noch lebhaft vor Augen. Anderthalb Jahre ist das jetzt her. Und lange gingen die Bauarbeiten nur schleppend voran. Allein das Metallgerüst von den damaligen Bauarbeiten, das in der Flammenhitze zu einem massiven Käfig über dem gähnenden Abgrund verschmolzen ist, konnte nur mühsam abgebaut werden. Aber inzwischen kommt der Wiederaufbau weiter.
Noch immer steht ein riesiger Kran auf der Rückseite von Notre Dame. Mit seiner Hilfe werden die demontierten Rohre des eingeschmolzenen Gerüstes in grünen Containern vom Dach aus zum Boden transportiert. Ich glaube, die Gefahr ist vorbei. Ein großer Teil des eingeschmolzenen Gerüsts ist schon abgetragen. Jetzt können wir sagen, dass die Kathedrale gerettet ist. Freut sich Monseigneur Patrick Chauvet, Rektor der Kathedrale. Im Juni hatten die Arbeiten am Gerüst begonnen. Es war eine Operation am offenen Herzen. Ein falscher Schritt und das Gerüst hätte einstürzen und Teile der Kathedrale mit sich reißen können. Nun aufatmen, nach vorne schauen und Notre Dame wieder mit Leben füllen. Im Inneren der Kathedrale laufen noch immer die Aufräumarbeiten. Regelmäßig werden Steine und Skulpturen abtransportiert, die das Feuer aus den Gewölben gesprengt hat. Einige werden in einem Schloss knapp 25 Kilometer östlich von Paris gelagert, dort im staatlichen Forschungslabor für historische Denkmäler analysiert. An einem der Schlusssteine waren vier Engel angebracht. Sie sind nun hier. Die Statuen sind abgestürzt, als der Spitzturm einstürzte, erklärt Geologe Jean-Didier Merz. Sie sind mit schwarzen Krusten übersät, eingeschmolzenem Blei, das unter anderem per Laser entfernt wird, bevor die Statuen wieder aufgearbeitet werden. Neben der Reinigung und Restaurierung überprüfen Merz und seine Kollegen auch, wie stark einzelne Steine bei dem Brand beschädigt wurden und ob sie beim Wiederaufbau noch einmal genutzt werden können. Und die Forscher lesen in den Steinen wie in einem Buch, an das sie ohne den Brand niemals herangekommen wären.
D'un point de vue scientifique, c'est un cas tout à fait exceptionnel.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist das eine außergewöhnliche Gelegenheit. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu sehen, welche Materialien wie und wo in Notre Dame verbaut wurden. Und wir bekommen eine bessere Vorstellung der verschiedenen Bauphasen. Erkenntnisse, die auch beim Wiederaufbau helfen könnten. Die Forscher machen aus der Not eine Tugend, versuchen dem schrecklichen Brand für die Wissenschaft eine positive Seite abzugewinnen. Das Licht im Dunkel sieht auch der Rektor der Kathedrale, Monseigneur Patrick Chauvet. Er will seine Kathedrale wieder strahlen sehen. Hoffnung, das heißt, weit nach vorne zu blicken. Wer nur auf seine Füße schaut, kann keine Hoffnung schöpfen. Er hat das Gefühl, nicht voranzukommen. Die Weite ist die Hoffnung. Der Himmel natürlich, aber der ist ja schon wieder Endstation. Davor aber blicke ich auf 2024, auf das Datum der Wiedereröffnung der Kathedrale.
L'ouverture de la cathédrale.
Und auf den Gottesdienst, den Monseigneur Chauvet am 5. Jahrestag des Brandes am 16. April 2024 in Notre Dame feiern will.
Stück für Stück zurück ins Leben. Sabine Wachs beschrieb uns, was auf und rund um die Baustelle von Notre Dame in Paris los ist, anderthalb Jahre nach dem verheerenden Brand.
HR Info. Himmel und Erde.
Eine eigenartige Wehmut liegt ja über diesen letzten Sommertagen. Gerade in der vergangenen Woche hat uns der Sommer nochmal seine milde, warme Seite gezeigt und mit seinen besonderen Blüten, den reifen Äpfeln und dem Duft von süßem Wein lädt der Spätsommer nochmal so richtig zum Genießen ein. Aber der Herbst steht schon vor der Tür und weckt bei uns Abschiedsgefühle. Die kommen mit Wehmut daher. Diese besondere Gefühlslage des Spätsommers, um die geht es heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Dieses Leben zwischen Genießen und Abschied nehmen. Wir blicken ja oft zurück, wenn ein Abschied naht. Und dieser Sommer 2020, das war ja ein sehr besonderer, ganz und gar ungewöhnlicher Sommer. Und dennoch sagen viele beim Rückblick, eigentlich war der Sommer besser als gedacht.
Also ich fand es ganz toll mit dem Social Distancing, dass es nicht überall so voll war erstens. Zweitens auch in Ferien mehr Leute in den Städten geblieben sind. Das war sehr schön.
So angenehm war es nicht, sagen wir so. Ich bin zum Beispiel nicht weggefahren, also nicht groß weggefahren. So Städtebesuche, so, das geht schon.
Viel mehr lesen, leider weniger Kino, aber Kino geht ja wieder zum Glück. Was ich sehr bedauere ist, also das Konzerte schwierig. Also Naxos-Halle ist wunderbar, aber so Oper und alte Oper traue ich mich noch nicht so richtig dran.
Wir haben den Sommer genossen. Sehr viel unternommen, sehr viel Rad gefahren, sehr viel gewandert, das Beste draus gemacht.
Der Lockdown mit den drei Kindern war sehr, sehr hart. Und es war eine starke Verhinderung zum Arbeiten. Also wie man als Mutter noch arbeiten soll, war mir in dem Lockdown nicht begreiflich.
Es gibt so viele schöne Fleckchen, sage ich mal, auch in Frankfurt-Umgebung, was man alles mit dem Fahrrad oder wandern kann in Taunus. Also man muss nicht unbedingt immer verreisen, ja.
Besser als gedacht. Ein Rückblick auf den ganz und gar ungewöhnlichen Sommer 2020, eingefangen von Vaia Stavrianus. Spätsommergefühle. Darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Und diese Spätsommergefühle, die sind ja oft von Wehmut geprägt. Der Sommer geht langsam zu Ende, auch wenn er sich in diesen Tagen nochmal so richtig von seiner schönsten Seite zeigt. Aber das ist ja genau Teil dieser wehmütigen Abschiedsstimmung. Die Nächte sind kühler, morgens liegt Nebel über den Wiesen, der Herbst naht. Grund genug, einmal dieses Gefühl der Wehmut zu erkunden. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat darüber mit Eva Vlodarek gesprochen. Sie ist Psychologin in Hamburg, Autorin zahlreicher Bücher.
Frau Vlodarek, kennen Sie die Wehmut?
Ja, natürlich. Das ist ja ein sehr menschliches Gefühl. Und mich überkommt es zum Beispiel immer dann, wenn ich mir die niedlichen Kinderbilder von meinem inzwischen erwachsenen Sohn ansehe und dann denke, ach ja, das war doch schön. Oder auch, wenn ich am letzten Urlaubstag zum letzten Mal an den Strand gehe. Also das sind so Momente, wo mich dann die Wehmut packt.
Da ist eine gewisse Traurigkeit drin oder wie würden Sie es charakterisieren?
Ja, Traurigkeit ist richtig. Also ich würde Wehmut so als sanfte Trauer beschreiben. Also das ist ein leichtes Ziehen im Herzen. Und meist ist das ja dann auch irgendwie mit einem Abschied verbunden, vielleicht von einer Lebensphase oder von Menschen, die man liebt oder auch von einem Ort, also so wie ich mit dem Urlaub. Ja, würde ich sagen, so eine leichte Traurigkeit. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass es als zarte Trauer beschrieben wird. Das finde ich besonders schön.
Wie gehen Sie persönlich denn mit dieser leichten, zarten Trauer um, die Sie eben als Wehmut beschrieben haben? Können Sie das gut akzeptieren?
Ach ja, ich meine, schön ist es nicht, weil es ja auch immer mit dem Abschied verbunden ist. Es ist immer so eine gewisse kleine Traurigkeit, die man sich dann in dem Fall auch erlauben sollte, weil sie ja darauf hinweist, dass das jetzt hier irgendwas zu Ende ist. Aber was ich da hilfreich finde, ist, schiebt es, glaube ich, Konfuzius, dem chinesischen Philosophen, zu. Der hat gesagt, leuchtende Tage, nicht weinen, dass sie vorüber, lächeln, dass sie gewesen. Das finde ich ganz schön und das sage ich mir dann auch selber und freue mich, dass es so schön war und dann ist es halt zu Ende, muss ich mit leben, wie alle anderen auch.
Spätsommergefühle und eine gewisse Wehmut gehört dazu, dass der Sommer sich jetzt langsam verabschiedet. Aber wenn man das nicht nur auf den Jahreslauf bezieht, sondern auch auf den Lebenslauf, wann würden Sie die Zeit der Spätsommergefühle im Menschenleben denn ansetzen?
Ich meine, das hängt schon auch mit dem Alter zusammen. Aber ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie auf eine Zahl beschränken, einfach sagen, ja, Spätsommer ab 70 oder so, sondern es hängt auch vor allen Dingen mit der Tätigkeit ab, die man ausübt und mit der Einstellung zu ihr, verbunden eben damit, dass man schon ein bisschen älter ist. Und da kann sich natürlich einiges verändern. Zum Beispiel, dass man kein Konkurrenzdenken mehr hat oder nicht mehr so stark auf jeden Fall. Oder man muss nicht mehr die Nummer eins sein. Man hat schon mal irgendwann seinen Platz im Leben gefunden. Oder man zehrt auch von Erfahrungen, die man schon gemacht hat und kann die jetzt weitergeben. Also ich betrachte das auch so ein bisschen als Erntezeit, wo man dann also ja alles, was man im Laufe des Lebens gesammelt hat, auch genießen kann und weitergeben kann.
Ich kann mir vorstellen, dass so Kollegen im Spätsommer eigentlich ganz angenehm sind, oder?
Es kommt drauf an, wie die Kollegen sind. Wenn das so eine Art Besserwisser sind, die sagen, also kommt erst mal hier in meine Jahre und habt erst mal meine Erfahrung, dann kann das für die jüngeren Kollegen und Kolleginnen schon sehr nervig sein. Aber wenn das wirklich so jemand ist, der als Mentor oder Mentorin seine Erfahrung weitergeben kann, dann ist das natürlich wunderschön, und weil eben dieses Konkurrenzdenken auch nicht mehr so vorhanden ist.
Aber es ist ja durchaus eine Phase, so der Spätsommer des Lebens, wo man so ein bisschen zwischen den Zeiten steht. Einerseits dieser Rückblick, auch diese Früchte, die man da vielleicht sammeln kann, aber andererseits geht der Blick natürlich auch nach vorne in eine Zeit, wo man weiß, es wird nicht mehr so schön, wie es mal war, oder?
Ja, beides. Nun kommt es auch darauf an, wie man in die Zukunft schaut oder in die Vergangenheit. Wenn Sie sich sehr über Ihre Schönheit, also über Ihr gutes Aussehen definiert haben oder über die Macht, die Sie hatten, so in der Blüte des Lebens, naja, also dann guckt man natürlich sehr, sehr traurig in die Zukunft und sagt sich, nun, das ist alles vorbei. Ja, und das macht dann natürlich deprimiert. Während wenn Sie sich sagen, ich habe noch so viel zu geben und das Leben hat mir auch noch so einiges zu bieten, dann guckt man natürlich nach vorne. Also es ist sicher beides da, der Blick zurück und der Blick nach vorn, aber es ist die Frage, wo wir dann den Schwerpunkt setzen.
Spätsommergefühle. Der wehmütige Abschied vom Sommer und vergleichbare Spätsommergefühle in der eigenen Lebensbiografie. Darüber sprach mein Kollege Klaus Hofmeister mit der Hamburger Psychologin und Buchautorin Eva Vlodarek. Spätsommergefühle. Bei manchen Spaziergängen am späten Nachmittag habe ich in dieser Woche die milde Luft und die Wärme der Spätsommertage nochmal so richtig genossen. Und ich habe gestaunt, wie so ein Spätsommer die Welt nochmal in ein goldenes Licht taucht. So als wollte er uns den wehmütigen Abschied doch noch vergolden.
Ein warmer Spätsommerabend. Vor uns plätschert das Wasser, am Ufer sitzen Menschen in kleinen Gruppen und umrahmt wird das alles von schicken Wohnblocks und einem Hafenkran. Eigentlich eine perfekte Szenerie für Fotos, wenn da nicht eine dicke, geschlossene Wolkendecke über dem Offenbacher Hafen hängen würde. Aber ein Profifotograf wie Peter Giefer lässt sich von Wolken nicht die Spätsommerstimmung verhageln.
Ein solcher bewölkter Himmel mit der untergehenden Sonne, weiß ich einfach aus Erfahrung, hat in 20, 30 Minuten auf einmal ein Unterlicht. Die Wolken werden von unten angestrahlt. Wir haben diese typischen Wolken, die von unten rosa-rot leuchten, von oben grau bis schwarz sind. Und wenn dann also noch so eine schöne Regenwolke oben drüber zieht, dann habe ich ein ganz dramatisches Licht.
Und bei diesem Farbenspiel fotografiert der Profi auch gern direkt in die Sonne. Der Hafenkran, die Gebäude, sogar die Menschen am Ufer werden dann zu schwarzen Schatten, umspielt von warmen Farben. Scherenschnitteffekt nennt Giefer das. Er schaut jetzt konzentriert in die Wolken. Sein Hightech-Smartphone im Anschlag.
Ich muss unheimlich schnell sehen, ich muss die Veränderung sehen.
Und die kommt manchmal ganz plötzlich, dann, wenn die Wolkendecke aufbricht.
Man sieht dann zwischen den Wolken wie ein Fächer diese Strahlen auf die Erde kommen. Und das ist diese Macht, die Magie von diesem Licht.
Giefer lässt die Kamera mit dem Strahl wandern. Das Licht von der Seite nehmen, nennt er das. Und damit zaubert man noch einen anderen Effekt aufs Foto.
Man sieht diese Reflexionen auf dem Wasser. Und wenn die Sonne sehr tief steht mit dem goldenen Ton in der Farbe, dann strahlt dieses Wasser.
Aber was macht dieses Spätsommerlicht denn eigentlich so besonders?
Die Sonne steht schon ziemlich tief und die Feuchtigkeit in der Luft ist nicht so hoch. Das heißt, sehr klare Luft. Dadurch kommt also etwas mehr Wärme an.
Also die langwelligen Farben des Lichts, die Gelb-, Orange- und Rottöne überwiegen. Gleichzeitig entstehen durch diese tiefer stehende Sonne aber auch mehr Schatten. Und die haben für den Fotografen auch ihren Reiz.
Die Schatten werden länger, aber bei einem weichen Licht habe ich diese weichen Übergänge.
Peter Giefer fokussiert jetzt den Hafenkran, der dunkel aus gelb-orange funkelnden Wellen ragt. Impressionen im Herbstlicht eben.
Es ist etwas, was einem warm ums Herz macht, so im klassischen Sinne.
Das goldene Licht des Spätsommers, wie das einen Fotografen begeistern kann, das beschrieb uns hr-Inforeporterin Yvonne Koch. Wehmütige Abschiedsstimmung, Spätsommergefühle, unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie informiert sein wollen über Themen und Sendungen zu Religion und Kirche im hr, dann empfehle ich Ihnen unseren Newsletter. Ganz einfach abonnieren auf der Seite hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.